SWR 2 Wissen.
In der Halle des üppigen Grüns, im Garten der gesammelten Düfte, prangten Pfauenbilder auf den Setzschirmen und Lotusmuster strahlten von den Sitzkissen.
Es ist eine prächtige Welt, die sich vor dem inneren Auge des Lesers entfaltet. Die Welt des Adels im alten China.
Die Sklavenmädchen verschwanden und kamen mit zwei Tischchen wieder, auf die sie zwei Speiseschachteln setzten.
In der einen war Konfekt aus Lotuswurzelmehl und Duftblüten sowie Gänseschmalzröllchen mit Zirbelnüssen. In der anderen bestand das eine Gericht aus nur ein Zun großen gefüllten Klößchen.
Eine Geschichte, die erzählt, wie Glanz ermattet und Reichtum zerfällt. Das poetische Vermächtnis einer vergangenen Kultur und ein bis heute hochpolitischer Roman.
Der Traum der Roten Kammer. Ein chinesisches Familienepos. Eine Sendung von Isabella Arcucci.
Die chinesische Komponistin Wang Aichen bereitet in ihrer Münchner Wohnung grünen Tee zu. An den Wänden hängen Schriftrollen mit Kalligrafien. Auf dem Sofatisch liegt ein dickes Buch, auf dem drei Schriftzeichen prangen. Hong Lo Meng. Ein Roman, der die Menschen im Reich der Mitte seit über 200 Jahren bewegt und der inzwischen auch als Comic und Film das Publikum erobert. Neben dem chinesischen Original liegt derselbe Text auf Deutsch, Der Traum der Roten Kammer. Die erste vollständige deutsche Übersetzung des großen chinesischen Romanklassikers Hong Lo Meng, 2175 Seiten stark.
Dies ist das erste Kapitel. Mit ihm beginnt das Buch.
Einst schuf die Fee Nüwa 36.501 Steinblöcke, um den Himmel damit auszubessern. Als sie fertig war, blieb ein Stein im großen Wüstengebirge des Feenreichs übrig, ungenutzt und einsam.
Eines Tages, als er eben wieder jammerte und seufzte, sah er plötzlich aus der Ferne einen buddhistischen Mönch und einen daoistischen Priester näher kommen. Anfangs sprachen sie von Göttern und Mirakeln in Wolkenbergen und Nebelmeer. Später kamen sie auf Glanz und Reichtum im roten Staub der Welt zu sprechen.
Der rote Staub, so nennen Buddhisten die vergängliche irdische Welt. Der Stein lauscht den Geschichten über Schönheit und Leidenschaft und wird von Sehnsucht ergriffen. Er fleht die beiden Männer an, ihn aus dem Feenreich mitzunehmen in die Welt der Menschen. Die Weisen verwandeln den Steinblock in einen kleinen Jade und versprechen ihm die Wiedergeburt als Mensch. Die Wiedergeburt in eine Welt, in der nach Auffassung des Buddhismus kaum einer begreift, dass wahres Glück darin liegt, alle Leidenschaften loszulassen.
Alle wissen, es wäre gut, unsterblich zu sein. Doch von Gold und Silber wollen sie nicht lassen. Immer jammern sie, es sei nicht genug. Doch reicht es endlich, machen sie die Augen zu.
Ein Gedicht aus dem Traum der Roten Kammer. Der Roman entstand im 18. Jahrhundert, in einer Zeit, als drei geistige Strömungen die chinesische Gesellschaft prägten: Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus. Der Konfuzianismus entstand im 5. Jahrhundert vor Christus in China und war ursprünglich eine Art Staatsphilosophie, welche die Ordnung im Staat durch ein strenges Hierarchiegefüge regeln wollte und mit der Zeit immer stärker religiöse Züge annahm. Ungefähr zeitgleich entwickelte sich der Daoismus. Die Daoisten verabscheuten alle starren gesellschaftlichen Regeln und entwickelten eine philosophisch hochkomplexe Naturmystik. Der Buddhismus wiederum gelangte erstmals um Christi Geburt nach China und predigte, dass Leben Leiden ist. Die Erlösung vom Leid kann nach buddhistischer Lehre nur in der Abkehr von irdischem Verlangen liegen. Die drei Geistesschulen beeinflussten sich teils gegenseitig und standen doch in scharfem Kontrast zueinander. Im Gegensatz zum weltabgewandten Buddhismus war der Konfuzianismus stark auf das Diesseits ausgerichtet, erklärt die Sinologin Andrea Riemenschnitter von der Universität Zürich.
Das wird auch ganz klar gesagt, es geht nicht so sehr um das, was nachher ist, sondern es geht um das, was hier stattfindet, in diesem Leben. Der steht, also Konfuzianismus steht mit beiden Füßen im Diesseits, hat mit jenseitigen Dingen nichts zu tun.
Es ist der Konflikt zwischen Konfuzianismus und Buddhismus, zwischen weltlichem Streben und spiritueller Sinnsuche, der den Kern von Der Traum der Roten Kammer bildet. Darin werden die Bitten des einsamen Steins schließlich erhöht. Er kommt als Mensch zur Welt und wird so Teil des buddhistischen Kreislaufs der Wiedergeburten. Die Geschichte vom Stein wird der Roman deshalb manchmal auch genannt. Weil der Stein in einen großen Adelsclan hineingeboren wird, weitet sich seine Geschichte zu einem Familienepos. Die in München lebende chinesische Komponistin Wang Aizhen hat den Traum der Roten Kammer als Oper vertont und 2004 beim Festival junger Künstler in Bayreuth konzertant uraufgeführt. Wang Aizhen entstammt einer chinesischen Künstlerfamilie. Der Traum der Roten Kammer spielt im kulturellen Bewusstsein ihrer Familie eine wichtige Rolle.
Als ich 12 Jahre alt war, kam ich das erste Mal mit dem Traum der Roten Kammer in Berührung. Das war in der unsicheren Zeit der Kulturrevolution. Die meisten Menschen, die in Städten leben, mussten aufs Land gehen. Und meine Großmutter hat mich an verschiedene Orte auf dem Land mitgenommen, wo wir Verwandte hatten. Ich hatte ein paar Seiten aus dem Buch bei meinem Onkel gelesen.
Während der kommunistischen Kulturrevolution, die von 1966 bis 1976 dauerte, war der Traum der Roten Kammer in China verboten. Er galt als konterrevolutionär, als Relikt einer überkommenen, feudalen Zeit. Bei öffentlichen Bücherverbrennungen ging er in Flammen auf. Doch auch wenn es brandgefährlich sein konnte, mit dem Roman erwischt zu werden, einige Chinesen lasen ihn trotzdem.
Als Dai Yu an jenem Tage aus dem Boot an Land stieg, standen dort schon längst Sänften bereit, sowie Wagen für das Gepäck.
Die zarte Dai Yu ist die wichtigste Frauenfigur des Romans. Zu Beginn der Geschichte ist sie noch ein Kind, kaum 13 Jahre. Dai Yu reist aus ihrer Heimat in Südchina in die Kaiserstadt Peking. Nach dem Tod ihrer Eltern soll das schöne, kränkliche Mädchen hier bei Verwandten wohnen, der mächtigen Familie Jia. Die Jias sind ein riesiger Clan. Ehefrauen und Konkubinen, Söhne und Töchter, Enkel und Enkelinnen und Unmengen von Dienstboten. Chinesischer Feudalismus in seiner reinsten Form. Der Autor des Romans, Cao Chuzin, ordnet seine Geschichte zeitlich nicht genau ein, doch es wird deutlich, dass vieles in seinem Buch autobiografisch ist. Cao Chuzin wurde 1715 geboren. Damals herrschte in China die Qing-Dynastie. Die Qing-Kaiser waren keine Chinesen, sondern Mandschu, die das Reich der Mitte erobert hatten. Bei Cao Chuzins Familie handelte es sich dagegen um ein chinesisches Adelsgeschlecht. Solche Adelsfamilien besetzten zwar wichtige Beamtenposten und verfügten über Ländereien und große Anwesen, doch sie waren völlig von den Weisungen des Kaisers abhängig. Der üppige Lebensstil der Familie Jia im Roman gleicht also jenem der Familie Cao. In der riesigen, prachtvollen Residenz der Jias wird die schüchterne Dai Yu ihren vornehmen Verwandten vorgestellt. Auch ihrem gleichaltrigen Cousin Bao Yu.
Sein Gesicht glich dem Vollmond am Herbstabend, seine Miene einer Blüte am Frühlingsmorgen. Kaum hatte Dai Yu ihn erblickt, erschrak sie zutiefst und dachte bei sich:
Merkwürdig. Es kommt mir vor, als hätte ich ihn schon irgendwo gesehen. So vertraut ist mir sein Gesicht.
Der schöne Bao Yu, musisch begabt und sensibel, ist niemand anderes als der Stein, der so gerne wiedergeboren werden wollte.
Er trug, als er aus dem Mutterleib kam, einen glänzenden bunten Jadestein im Mund mit vielen Schriftzeichen darauf. Deswegen wurde er Bao Yu, wertvoller Jade, genannt.
Seine zarte Cousine Dai Yu ist ebenfalls eine Wiedergeborene. In ihrem früheren Leben im Feenreich war sie die himmlische Blume Purpurperle, die in Beziehung zum einsamen Stein stand. Bao Yu und Dai Yu wissen nichts von ihren früheren Existenzen, aber die beiden verbindet eine spontane, innige Zuneigung. Doch dann taucht eine weitere Cousine in der Residenz der Jias auf, Bao Chai.
Die zwar nicht viel älter war, aber geradlinig in ihrer Art und blühend in ihrem Aussehen, so dass die meisten sagten, Dai Yu reiche nicht an sie heran.
Der Alltag der Jias ist geprägt von Müßiggang, Festen und religiösen Zeremonien. Auch wenn der Konfuzianismus in der Qin-Zeit offizielle Staatsdoktrin war, so praktizierten die meisten Chinesen jener Epoche alle drei Hauptreligionen. Auch den Jias im Roman geht es weniger um Frömmigkeit als darum, sich nach allen Seiten Vorteile zu sichern. Sie konsultieren daoistische Wunderheiler und stecken zugleich buddhistischen Nonnen große Geldsummen zu. Am wichtigsten aber ist ihnen der Konfuzianismus und sein Gebot der Ahnenverehrung. Jedes Jahr huldigen die Jias in aufwendigen Zeremonien ihren Vorfahren.
In der Halle loderten Weihrauch und Kerzen. Hinter den zahllosen bunten Seidenbehängen waren die Ahnentafeln kaum zu erkennen. Alle Sippenangehörigen nahmen rangmäßig auf der linken und rechten Seite Aufstellung.
Die üppige Pracht trügt. Mit der mächtigen Sippe geht es finanziell bergab. Denn die Jias haben sich zu sehr dem konfuzianischen Streben nach Karriere und Ruhm verschrieben, das aber, nach buddhistischer Lehre, leidvoll endet. Als überzeugter Buddhist weiß Zhao, dass irdischer Glanz vergänglich ist, und das will er in seinem Roman auch zeigen. Noch vor der Fertigstellung des Romans kursierten Abschriften verschiedener Kapitel. Kaiser Qianlong, der von 1735 bis 1796 regierte, ging brutal inquisitorisch gegen gesellschaftskritische Schriftsteller vor. Cao Chuqin musste zeitweise untertauchen. In Kontrast zu der von Machtintrigen und Karrierestreben beherrschten Welt des Diesseits entwirft Cao Chuqin in seinem Roman ein poetisches Jenseits, eine Himmelswelt, in der sich Feen und Unsterbliche tummeln. Mittels teils daoistisch inspirierter Träume gewährt Cao Chuqin seinen Romanfiguren Einblick in diese übersinnliche Welt und damit auch Einblick in den tieferen Sinn ihrer eigenen Existenz.
Schon an der Tür umfing sie ein lieblicher Duft. Bao Yu merkte, wie ihm die Augen zufallen wollten und die Glieder schlaff wurden.
In einem der Frauengemächer träumt Bao Yu den Honglo Mong, den Traum der Roten Kammer. Honglo, Rote Kammer, bezeichnet ein Frauengemach im oberen Stockwerk eines Wohnhauses. Hier ruht sich der noch kindliche Bao Yu während eines Festgelages aus und beginnt zu träumen. Er betritt das Feenreich, wo in Registerbüchern die zukünftigen Lebensschicksale all seiner weiblichen Verwandten verzeichnet sind. Bao Yu nimmt eines der Bücher in die Hand.
Als er es aufschlug, erblickte er ein Bild mit einem Duftblütenstrauch und einem ausgetrockneten Teich davor, in dem eine verdorrte Lotusblume stand. Daneben war zu lesen: Der Lotusblume Gefährtin und duftig wie sie, ist ihr Schicksal nur Jammer und Not. Taucht noch endlich der Duftblütenstrauch auf, geht sie zur ewigen Ruhe ein.
Träume sind in dem chinesischen Romanklassiker eine Art Brücke zwischen der irdischen Welt und der himmlischen Sphäre des Übersinnlichen. Ähnliches gilt für Gärten. Kein Wunder also, dass sich Bao Yu und seine Cousinen gerne zu poetischen Gesprächen im Garten der großen Aussicht treffen. Vater Jia Zhang sieht das gar nicht gerne. Er will, dass sein Sohn Gesetzestexte studiert und eine Beamtenlaufbahn anstrebt. Loyalität dem Kaiser und Gehorsam dem Vater gegenüber, dies sind die Pflichten eines Sohnes aus angesehener konfuzianischer Familie. Vater Jia lässt Bao Yu von seinen Dienern züchtigen.
Aber Jia Zhang schienen diese Schläge noch zu leicht zu sein. Denn er stieß den Sklaven, der den Prügel führte, mit einem Fußtritt beiseite, nahm selbst den Prügel in die Hände und schlug mit zusammengebissenen Zähnen 30, 40 Mal aus voller Kraft zu.
Bao Yu kann nicht anders. Er fühlt sich zur Gedankenwelt des Buddhismus hingezogen, für den weltliches Streben bedeutungslos ist. Aber er liebt auch die Naturmystik des Daoismus, die auf Übersinnliches verweist.
Er ist ein Held, der, weil er so jung ist, ein utopisches Potenzial mit sich trägt und der als buddhistischer Rebell, buddhistisch-daoistischer Rebell, die Leere und die Unsinnigkeit, das Absurde der konfuzianischen Karrierestreben durchschaut, schon sehr früh, und sich weigert, damit zu machen. Diese Verbeugungen und diese ganze Ritengeschichte, die der Konfuzianismus als gesellschaftsordnendes Element vorschreibt, die sind ihm zutiefst zuwider.
Und dann wäre da noch die Frauenfeindlichkeit des Konfuzianismus.
Tugendhaft ist eine Frau, die kein spezielles Talent besitzt.
Konfuzianische Frauen sollten zurückhaltend sein und ihrem Mann dienen. Männern hingegen sind kaum Grenzen gesetzt, auch nicht den vielen Schürzenjägern der Familie Jia. Der feinsinnige Bao Yu hingegen liebt und bewundert die Frauen. Mit seinen Cousinen gründet er im Garten der großen Aussicht einen Dichterbund.
Wenn wir einen Dichterbund gründen, sind wir doch alle Dichterkollegen und sollten als erstes solche Alltagsbezeichnungen wie Cousine, Schwester und Schwägerin abschaffen, schlug Dai Yu vor. Das ist vollkommen richtig, bestätigte Li Wan. Vornehm wäre es, wenn wir jeder ein Pseudonym wählten, um uns damit anzusprechen, wenn wir unter uns sind. Ich bin die alte Reisduftbäuerin. Diesen Namen lasse ich mir von niemandem wegnehmen. Dann bin ich der Einsiedler von der Herbstfrische, sagte Tan Shun lächelnd.
Bao Yus Cousinen steht es in einer konfuzianisch geprägten Familie nicht zu, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Nur im Garten der großen Aussicht können sie ihre eigene Persönlichkeit in Gedichten entfalten.
Ich lese in diesem Roman und sehe so viele weibliche Figuren und ihr Schicksal und ihre Gefühle. Und das ist so poetisch dargestellt. Und ich finde, das ist ein Zauber. Ja, Zauber von Cao Yuqing. Und das berührt mich sehr.
Die zentrale Figur in Wang Aichuns Romanvertonung ist Bao Yus Lieblingscousine, die zarte Dai Yu.
Fein geschwungene Brauen wie zarter Rauch. Tränenfeucht der Blick, zart keuchend der Atem.
Als Waisenkind fühlt sich Dai Yu oft einsam. In einer Szene des Buches begräbt sie in einem buddhistischen Ritual herabgefallene Baumblütenblätter, betet für deren glückliche Wiedergeburt und spricht dabei ein Gedicht. Wang Aichun hat in ihrer Oper dieses Gedicht als Arie vertont.
Weil Blüten ich begrabe, nennt man mich törichtes Kind. Doch wer wird mich begraben, wenn ich gestorben bin?
Dai Yu, erklärt Andrea Riemenschnitter von der Universität Zürich, steht im Roman für den Buddhismus, sein Mitgefühl für alle Kreaturen und sein Bewusstsein für die Vergänglichkeit alles Irdischen. Der schöne Bao Yu und die zarte Dai Yu sind einander in kindlicher und zaghaft erotischer Liebe zugetan. Liebe, Leidenschaft, das sind Gefühle, die es dem Buddhismus gemäß abzuschütteln gilt. Doch Dai Yu vergießt immer wieder heiße Tränen der Eifersucht, wenn Bao Yu sich einmal mehr mit seiner anderen Cousine beschäftigt, der gehorsamen Bao Chai.
Ihr Gesicht glich einer Silberschale. Sie wusste sich in ihr loszufügen und den Umständen zu folgen.
Cousine Bao Chai verkörpert die perfekte Konfuzianerin, selbstbeherrscht und angepasst. Im Gegensatz zu der außerweltlich und zerbrechlich wirkenden Dai Yu steht die füllige Schönheit Bao Chai mit beiden Füßen fest auf der Erde. Nicht nur zwei Frauen konkurrieren um den Helden, es sind zwei Weltanschauungen. Der nüchterne, auf das Diesseits ausgerichtete Konfuzianismus gegen die Spiritualität des Buddhismus. Und immer wieder schimmert in den Träumen einiger Figuren die mythische Welt der Feen und Unsterblichen durch.
Und dieses Ineinanderspielen über die Träume mit Brücke zu dieser anderen Welt ist das allegorische Prinzip des Romans, in dem dann ausgeführt wird, inwiefern diese konfuzianische Engführung der chinesischen Gesellschaftsordnung die Kreativität und die Schönheit eigentlich der chinesischen Seele verkümmern lassen hat. Und dieser Weg zurück zur Schönheit der chinesischen Seele scheint für Cao Xueqin über diese Märchenwelt zu führen.
Auf der Erde dagegen unterwerfen sich die Menschen strengen Gesellschaftsnormen. Als die Zeit gekommen ist, für den schönen Bao Yu eine geeignete Braut zu wählen, entscheiden sich seine Eltern daher auch nicht für die spirituell begabte, aber kränkliche Dai Yu, sondern für die bodenständig und gebärfähig wirkende Bao Chai, eine konfuzianische Vernunftehe. Eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Die zarte Dai Yu stirbt an gebrochenem Herzen.
Ihre wohlriechende Seele löste sich auf, schwebte auf der Brise. Ihre Sorgen waren nun Fäden, die nach Mitternacht in die Träume flossen. Der Moment, in dem Dai Yu ihren letzten Atemzug tat, war genau der Moment, in dem Bao Yu Bao Chai zu seiner Frau nahm.
Als Bao Yu vom Tod seiner geliebten Cousine Dai Yu erfährt, ist er am Boden zerstört. Mit der Familie Jia geht es indessen finanziell steil bergab. Der einst so noble Familienclan zerfällt. Die letzten 40 Kapitel des Romans, die von Dai Yus Tod und dem Niedergang der Jias berichten, stammen nicht mehr von Cao Zhuzhen, sondern vermutlich von Gao En, der den Roman Ende des 18. Jahrhunderts herausgab. Er lässt die Jias den Ruin schlussendlich doch noch abwenden. Ein aufgesetztes Happy End, um das Buch in den Augen der kaiserlichen Zensur weniger kontrovers erscheinen zu lassen. Und dennoch schimmert die Kritik an der chinesischen Gesellschaft deutlich auf, trotz des angehängten, glücklichen Endes. Denn Bao Yu entsagt der Welt und geht als buddhistischer Mönch in das Feenreich ein.
Alle lieben den Roman, einschließlich Mao Zedong, der auch gesagt hat, er habe ihn mindestens 5-mal gelesen und es sei eine Enzyklopädie der chinesischen Feudalgeschichte.
Bis in die 60er Jahre überwog Maos Liebe zur Poesie des Traums der Roten Kammer. Dann rief er die Kulturrevolution aus und ließ alle Kulturprodukte des feudalen alten China kurz und klein schlagen. Der Traum der Roten Kammer wurde verboten und landete zusammen mit anderen Büchern, Kalligraphien, Buddha-Statuen und anderen Kulturschätzen auf den lodernden Scheiterhaufen der Rotgardisten. Heute sucht China wieder fieberhaft nach den Überresten seiner Kultur. Der Traum der Roten Kammer wird daher neu entdeckt. Er ist Stoff für zahlreiche Verfilmungen, Comics, Internetblogs und Inspiration für Gegenwartsautoren.
Wenn man die ganze neuere, also sagen wir mal seit den 80er Jahren, die neuere Literatur anschaut, dann hat das damals schon angefangen mit einer Bewegung, die Wurzelsuche hieß, dass man versucht hat, Anschluss zu nehmen, weil der Maoismus ja so ein sehr harter Schnitt gewesen ist zur Vergangenheit und gesagt, wir müssen alles neu erfinden. Und als man damit gescheitert war, das Gefühl hatte, man habe seine eigenen kulturellen Wurzeln verloren oder sogar verraten und müsse sich jetzt darum kümmern, dass eine nachhaltigere Form von kulturellem Leben wieder möglich wird.
In der postsozialistischen Gegenwart feiern auch Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus eine Renaissance. Der Konfuzianismus, den die kommunistische Regierung einst so bekämpfte, kommt ihr jetzt gerade recht. Das rasante Wirtschaftswachstum hat viele Chinesen verunsichert. Viele leiden unter Erfolgsdruck, Umweltverschmutzung und der Auflösung des familiären Zusammenhalts. Mit dem Konfuzianismus lassen sich Werte wie Familie, Hierarchie, Fleiß und Disziplin untermauern. Ein gutes Fundament für ein wirtschaftsstarkes, auf Harmonie bedachtes Land. Die Neubelebung des Traums der Roten Kammer. Auch heute ein Versuch, die Schönheit der chinesischen Seele zu bewahren? Die Komponistin Wang Ai-chun las den Traum der Roten Kammer zum ersten Mal als Kind, mitten in den Wirren der Kulturrevolution, und vertonte ihn Jahrzehnte später als Oper. Für sie, wie für viele Chinesen heute, ist der Traum der Roten Kammer eine Art Schatztruhe, in der sich die Kostbarkeiten der eigenen Kultur wiederentdecken lassen.
Zum Beispiel Poesie, Dichtkunst, zum Beispiel Kunst der Bekleidung, Gartenkunst, Architektur, Gesundheit, Kochkunst und dann Taoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Gedankengut. Alles, was mit chinesischer Kultur zu tun ist, kann man durch diesen Roman lesen, erleben, nachdenken und Gefühle spüren. Und das ist wunderbar.